Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist echt super aufregend, mega anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt's lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat. Und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Um genau diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich wirklich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase einfach begleiten, über Fragen, mögliche Sorgen und auch ja die ein oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern einfach mal so durch muss. Vor allem aber wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selber bin zweifache Mama, meine Tochter ist 4 Jahre alt, mein kleiner Sohn 1 und ich freue mich, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise begleitet. Als ersten Gast habe ich heute Ramona Berkay zu Gast. Sie ist seit 16 Jahren Hebamme aus Leidenschaft, begleitet jeden Tag Schwangere und Mütter und ist auch selbst Mama. Und ich freue mich sehr, dass sie in der heutigen Folge, wo es rund um so ein gutes Bauchgefühl gehen soll, dabei ist. Herzlich willkommen, Ramona.
Hallo.
Hi. Magst du unseren Zuhörern vielleicht ein bisschen was über dich und deinen Beruf als Hebamme erzählen?
Ja, ich bin nicht nur Hebamme, sondern selber auch Mama. Ich habe einen 8- und 10-jährigen Sohn und am Wochenende sind wir eine Patchwork-Familie. Da kommt auch eine 12-jährige von meinem Freund dazu. Ich mache das ganze bunte Spektrum rund um Schwangerschaft und Geburt. Also ich habe eine Hebammenpraxis, wo ich Vorsorgen und Kurse mache. Ich bin 5-mal im Nachtdienst im Monat und mache Geburten, weil man als Hebamme irgendwie auch Geburten braucht. Und ich habe quasi so ein Mischsystem und das ist total schön.
Dann kriegst du irgendwie alles mit, ne? Alle Facetten.
Genau.
Ja, spannend. Wir wollen ja heute so ein bisschen um ein gutes und entspanntes Bauchgefühl reden, also über Themen Ernährung, Sport, Wellness, aber auch über das, was einen so als Neuschwangere vielleicht so besonders beschäftigt. Was darf ich denn jetzt? Was tut mir besonders gut in dieser Zeit der Schwangerschaft? Und was ist vielleicht jetzt auch keine gute Idee mehr? Oder worauf kann ich achten, um mich und meinen Körper und mein Baby besonders zu pflegen und zu schützen? Ich würde gerne mit dem Thema Ernährung anfangen. Und zwar vielleicht schon vor der eigentlichen Schwangerschaft. Da, wo man sich entschieden hat, okay, lass uns ein Baby bauen. kann man sich beim Kinderwunsch ernährungstechnisch irgendwie auf eine Schwangerschaft vorbereiten? Geht das?
Definitiv schon, weil eine gesunde Ernährung und Lebensweise auch einfach eine schnellere, eine bessere Befruchtung ermöglicht. Und es gibt bei uns generell so einen Nährstoffmangel, den hat eigentlich auch jeder ein Otto-Normalverbraucher und den kriegt man vielleicht nicht unbedingt generell mit. Da geht es um Folate und Jod. Und das kann allerdings dann begünstigen, dass halt nicht klappt mit der Schwangerschaft. Okay. Und deswegen ist es günstig, vorher schon was zu nehmen. Da gibt es ganz tolle Präparate, die man vorher zu sich nehmen kann, weil halt leider bekannt ist, dass die normale Ernährung nicht ausreicht.
Okay. Wie viel früher fange ich damit an?
4 Wochen vorher wird empfohlen.
Okay.
Und dann ist ja natürlich die Sache, wann klappt's? Ne? Also
ja.
Es kann gut sein, dass man es über eine längere Zeit nimmt, was aber gar nicht schlecht ist, weil dann hat man auch irgendwann einen guten Spiegel aufgebaut. Weil jetzt so, man weiß ja meistens nicht, wann springt das Ei und alles.
Ja, klar.
Klappt gut, oder? Ja.
Und die berühmte Folsäure ist bestimmt
genau,
eins davon. Ne?
Genau, dass dieses
auch,
Folat.
Dass ich das,
und
genau,
da geht man einfach auf Nummer sicher. Das Verrückte bei der Folsäure ist, die ist ganz wichtig fürs Nervensystem.
Mhm.
Und die Entwicklung vom Nervensystem, beziehungsweise der Schluss vom Neuralrohr, der ist nach 4 Wochen. Und wer weiß nach 4 Wochen, in der 4. Woche schon, dass er schwanger ist.
Ja.
Ne? Also die meisten Sachen fängt man ja erst so Test zwischen 5. und 7. Woche. Mhm. Dann fängt man erst an. Dann ist man ja auch nur gedanklich schwanger und irgendwie noch total zwischen den Welten. Und dann ist das schon abgeschlossen.
Also
deswegen,
echt gut, wenn man das vorher nimmt.
Das
wenn man,
auf jeden
wenn man
Fall.
Ein Baby plant.
Genau.
Okay, alles klar. Und gibt es da dann eigentlich Unterschiede in den verschiedenen Trimestern während der Schwangerschaft, was man nehmen soll?
Ja, also wichtig ist, sind vor allem die ersten 3 Monate. Mhm. Da hat man von allem, also der, bei was viele Nährstoffe betrifft, geht es vom Bedarf her direkt, wird der Bedarf doppelt so hoch.
Ah, okay.
Und das ist häufig, also das kann man eigentlich über die Ernährung nicht schaffen, so viel Seefisch, wie man da zu sich nehmen müsste. Und dann kommt natürlich noch die Sache, dass so seit ein paar Jahren die Strömung netterweise so ist, dass viele Menschen sich viel mehr mit Ernährung beschäftigen. Es gibt viel mehr Vegetarier, viel mehr Veganer. Da haben wir aber dann die Tücken, dass so ein paar Nährstoffe auch über tierische Lebensmittel kommen, da muss man halt echt aufpassen. Ja. Weil grundsätzlich ist es super gesund, sich vegan und vegetarisch zu ernähren, aber man muss natürlich da total aufpassen, dass man nicht in Mangel kommt.
Ja.
Und da ist gut, wenn man da echt speziell sich nochmal beraten lässt, wo muss ich da ein bisschen mehr zu mir nehmen.
Das ist also bei Veganern und Vegetariern einfach auch nochmal ein...
Komplizierter.
Okay.
Und bei denen, die ganz normal essen, ist es einfach diese hohe Nährstoffdichte, die wir oft nicht hinkriegen, weil wir so viele leere, kalorienhaltige Lebensmittel haben, die wir schnell verfügbar haben. Das ist ja...
Meinst du jetzt meine Pommes?
Ja.
Genau. Heißt das nicht, dass ich esse sie dann trotzdem, aber ich ergänze sie dann einfach mit was Schönem.
Ja, das ist halt auch tückisch. Es gibt ja so tierisch viele Nahrungsergänzungsmittel und ich kenne so dieses, ich brauche ja nicht so doll auf meine Ernährung achten, weil ich nehme ja hier diese Tabletten und da ist ja alles drin. Da muss man halt echt total aufpassen, weil das suggeriert so, okay, damit ist die Sache jetzt abgeschlossen.
Mhm.
Aber eigentlich wird davon ausgegangen, dass die Leute sich ausgewogen ernähren und das on top kommt. Ne, also
okay.
Das ist natürlich immer besser, wenn jemand sich schlecht ernährt und die Sachen nimmt. Aber grundsätzlich hat man die
Reicht
Verantwortung
nicht abgegeben. Reicht es nicht, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Okay, ich finde das total interessant, weil gerade was diese Zusatzsachen angeht, die man während der Schwangerschaft nehmen kann. Folsäure, klar, hatte ich auch.
Jod.
Ich hatte Fischöl, wurde mir auch empfohlen. Und dann bei meiner zweiten Schwangerschaft hat zum Beispiel meine Hebamme gesagt, ich glaube, nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel aber auch. So, jetzt lass mal den Kram hier weg. Und ich hatte gerade super teures Femibion gekauft. Und dann hieß es so, das brauchst du alles gar nicht.
Ja, der Bedarf geht halt einfach wieder ein bisschen runter.
Ja, und da war die Erklärung, entschuldige, dass ich unterbreche, aber da war die Erklärung sogar, wenn du jetzt zu viel Nahrungsergänzungsmittel nimmst, dann übersättigst du das Baby und du kriegst quasi so ein, also die Gefahr, dass du eher so ein sehr großes, sehr schweres Kind bekommst, wächst an, wenn du jetzt zu viel Nahrungsergänzungsmittel nimmst, zu einem vielleicht nicht mehr so wichtigen Zeitpunkt.
Also man müsste da schon extrem viel nehmen, um da überzudosieren. Also das ist auch echt so ein Streitthema unter Hebammen tatsächlich.
Ja.
Wie viel wird da empfohlen? Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass man so ein bisschen kritisch der Pharmaindustrie gegenüber ist und deswegen immer so ein bisschen zurückhaltend mit den Empfehlungen zu Medikamenten. Ne?
Ja.
Da wird dann mal gesagt, ja, die haben sich ja ihre Studie selber bezahlt oder so. Grundsätzlich ist es aber echt, müsste man echt teilweise, ich glaube bei, ich weiß nicht, ob das bei Fischöl ist, das müsste man, glaube ich, von DHA müsste man, glaube ich, injizieren, um es überzudosieren. Ja, also
okay.
Das geht gar nicht über Tabletten. Ja, also ich glaube, die Problematik besteht in so Ländern, in denen du dir komplett deine Nahrungsergänzungsmittel selber zusammenstellst, ne, Amerika oder so. Dann
ja.
Bist du da in den Laden und sagst, ich brauche Folsäure, ich brauche Jod, okay, dann nehme ich mal die oder die Tabletten und dann gib ihm. Wir sind ja hier in Deutschland, es ist eigentlich so, dass man schlechter in die Überdosierung kommt. Da muss man schon echt viel tun, um in die Überdosierung zu kommen. Ich glaube, es geht mehr darum, eine Sensibilität zu schaffen, dass man nicht einfach so alles nimmt. Aber dadurch, dass, also wer schafft das, jeden Tag gesunde Lebensmittel zuzubereiten, die möglichst so zu garen, dass nicht die ganzen Nährstoffe rausgehen, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ich kann mir ja meine Bio-Kiste am Bauernhof holen und dann bereite ich die zu und dann darf aber mein Kind kein Theater machen, damit mir das nicht verkocht. Es ist schon schwierig. Also ich denke, es ist schon ein guter Weg. Dann kommt wieder so eine Sache, was ist, wenn ich das mal vergessen habe? Also ich denke, da kann man ganz entspannt bleiben. Aber grundsätzlich, da weiter was zu geben, ist, denke ich, nicht schlecht. Vor allem auch weiter in der Stillzeit später. Man weiß zum Beispiel, dass wenn man später kein Jod zusätzlich nimmt, dass teilweise der mütterliche Körper das hinkriegt, das Kind gut zu versorgen, aber es fehlt dann
aber
bei der Mutter.
Nicht mehr.
Ja, also das ist, und das ist ja nicht das Ziel, dass wir dann mit fehlendem Zahn und total platt. Wir sind dann Mutter und dem Kind geht's gut, aber uns geht's schlecht so.
Ja, also es auf jeden Fall fühlt sich so ein bisschen an wie so eine kleine Wissenschaft.
Mhm.
Und wichtig ist wahrscheinlich, dass man sich einfach auch für sich und sein Leben ganz individuell auch nochmal informiert. Und
reflektiert, wie lebe ich eigentlich.
Ja, fragt, genau, wie so ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. So, bin ich so super ausgewogen und gesund, brauche ich es vielleicht nur ein bisschen oder könnte ich es vielleicht wirklich mehr gebrauchen? Ja, interessant. Inwieweit sind denn die Ernährungstipps, die wir so von unseren... ich sag mal, älteren Verwandten von unserer Tante, von unserer Mama bekommen, heute noch aktuell?
Gemeinerweise gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Nee, weil allein einfach schon die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ja vollkommen anders ist. Also ich spreche jetzt, wenn man jetzt von meiner, also meine Uroma hat den Krieg erlebt, da gab es ja so gefühlt gar nichts und dann okay, Aufschwung, Wirtschaftswunder, da gab es auf jeden Fall mehr, aber man kann ja allein schon die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln nicht vergleichen.
Ja. Und
es geht auch gar nicht von der Kalorienzahl leider hoch, so schön es wäre. Es geht einfach nur von der Nährstoffdichte hoch. Also es geht vor allem um Vitamine, Mineralstoffe und Kalorien an sich. Ich glaube, das ist in der Schwangerschaft so viel wie ein belegtes Vollkornbrot gefühlt, was man mehr an Kalorien zu sich nehmen darf. Ja, deswegen.
Nur ein Vollkornbrot?
Nein, also belegt, ne?
Ein belegtes, ja, aber trotzdem.
Ja, es ist halt nicht viel. Es ist halt wirklich nicht
also
viel.
Also Essen, ne? Für zwei?
Leider nicht. Gar nicht. Ja, klar, in Mangelgebieten oder gerade in der Nachkriegszeit, klar, da war das wichtig, dass man die Schwangeren mehr versorgt als alle anderen, aber das ist leider nicht
das
mehr
ist
so.
Jetzt, das ist jetzt,
ich würde es gerne sagen.
Das finde ich echt scheiße, das muss ich echt sagen jetzt aber. Okay, also nicht essen für zwei, okay. Wie ist das denn mit, wenn aber mein Bedürfnis jetzt in bestimmte Richtungen geht und ich auf einmal, also ich habe zum Beispiel, ich bin eigentlich so ein Mensch, der, ich habe immer super gerne irgendwelche Salate mit gegrilltem Gemüse oder was weiß ich gegessen und während der Schwangerschaft wollte ich keinen Salat sehen, hatte ich null Bock drauf und mich haben nur andere Sachen angelacht. Also ich hatte wirklich so ein bestimmtes Gefühl zu Lebensmitteln einfach oder Nahrung. Wie weit folge ich dem einfach oder wie weit nicht?
Da macht immer die Dosis das Gift. Das ist auch irgendwie sowas, was eigentlich allgemeingültig ist für die Schwangerschaft und das ist bei jedem halt anders, die Dosis. Also man hat zum Beispiel ein unterschiedliches Ausgangsgewicht. Ne? Und jemand, der sehr, sehr leicht in eine Schwangerschaft reingeht, da sagt der Körper halt auch, Hilfe, wir sind schwanger, wir brauchen mehr Fett, Fettreserven. Da sind die Gelüste vielleicht auch mal stärker als bei jemandem, der sogar übergewichtig in eine Schwangerschaft geht, wo der Körper eventuell ein bisschen drosselt. Das Problem ist ja eigentlich, was für einen Bezug habe ich für meinen Körper? Was habe ich überhaupt für ein Gefühl? Also viele Frauen, also oder sagen wir mal so, wir alle rennen in so einem Hamsterrad ja ständig und sind die ganze Zeit unterwegs und beschäftigt mit tausend Dingen. Dann sind wir schwanger und auf einmal, oh, ich habe Verantwortung für ein Kind, Hilfe. Und dann fängt man ja teilweise erst an, drüber nachzudenken, okay, wie ernähre ich mich? Was mache ich überhaupt Sport? Wo sind meine Auszeiten? Also vorher ist man in dem Hamsterrad meist gefangen und sieht sich ja und fühlt sich gar nicht so doll. Und dann ist natürlich auch diese Frage, okay, was ist, ist das jetzt eigentlich mein Bauchgefühl? Ist das einfach nur, ist das Hunger? Ist das, was ist das? Also eigentlich ist das eine schöne Zeit, nochmal ein bisschen mehr zu sich zu kommen und auch ein bisschen mehr zu spüren, was ist für mich gut und was ist für mich schlecht. Und das braucht manchmal auch eine Zeit. Deswegen so dieses Lass deinen Gelüsten, gib denen einfach nach, das stimmt halt auch nicht. Also es gibt viele Dinge, also man könnte sagen, okay, wenn dir danach ist, das darfst du mal nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass du es dann jeden Tag isst. Mhm. Ne, also weiß ich nicht, eine Freundin hat immer so ein Mars-Eis gewollt. Ich stand total auf rote Beete. Also jeder hat ja andere Dinge.
Mhm. Waffeln waren mein Lecker. Also Waffeln waren. Also
ach, meine beste Freundin hatte Schweineöhrchen. Also ne, auch alles so Sachen, super leere Kalorien, Fettchen. Aber wenn man das mal isst und der Rest der Ernährung ausgewogen ist, dann ist das in Ordnung. Nur wenn natürlich dann komplett umgestellt wird auf Backwaren, ist natürlich katastrophal. Also wirklich die Dosis macht das Gift. Gerne den Gelüsten nachgeben, aber nicht es war auch mal so eine Zeit lang, da war ich bin ja schwanger, das darf ich ja. Aber gerade dann halt, man darf das dann auch mal, aber nicht die Verantwortung komplett abgeben, weil das kommt halt alles beim Kind an und man würde ein Neugeborenes nicht mit Backwaren füttern, ne?
Ja. Ah, okay. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich in meiner Schwangerschaft mehr meinen Gelüsten mit einem guten Gefühl so nachgegangen bin und nachgegeben habe. Also ich habe auf jeden Fall kiloweise Waffeln gegessen. Ich habe das auch absolut geliebt. Und auch überhaupt viele Kohlenhydrate und viel Pasta und so. Und auch im Sommer, ich war im sehr heißen Sommer, irgendwie meine Babys sind immer Sommerbabys und gerade bei meiner Tochter war das so ein der Jahrhundertsommer 2015 und ich habe super viel Eis gegessen und das eigentlich auch mit einem ganz guten Gefühl. Mehr als sonst, ich habe, glaube ich, sonst schon auch ganz okay mich ernährt. Und halt noch ein bisschen Sport gemacht. Dazu möchte ich nachher auch noch was fragen. Vorher will ich aber gerne wissen, wie ist das eigentlich mit Tabus, was Nahrung und überhaupt so Verhalten, also ich sag mal Alkohol, Zigaretten, Rohrfisch, sag mal. Genau, Koks. Wie stehst du dazu?
Nee, also da gibt's definitiv ein paar absolute No-Gos. Ich weiß, dass die schwerfallen, ich weiß das selber, weil ich liebe so Rohmilchkäse und einfach Nahrungsmittel, die nicht gut durchgegart sind, wo Listerien, Toxoplasmose, solche Geschichten einfach übertragen werden können. Met, rohes Fleisch.
Du bist, glaube ich, noch ein bisschen schnell gerade, dass wir einfach nochmal da kurz rein haken. Toxoplasmose ist ja was man auch testet, ne? Mhm. Und da sagt man immer, wer viel irgendwie mit Tieren oder mit Erde oder so in seiner Kindheit unterwegs gespielt hat, hat vielleicht Glück. Also ich zum Beispiel, ich hatte das schon, also es war positiv, mein Test. Deswegen, ich erzähle auch immer gerne, meine Mutter sagt, es ist überhaupt kein Wunder, ich habe dich regelmäßig im Katzenklo mit Streu spielend gefunden.
Okay. Ja,
so als kleines Kind. Ich durfte deswegen auch rohes Fleisch dann essen.
Und Listeriose ist ja auch noch ein Thema.
Genau, Rohmilchkäse ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Da frage ich mich immer, also erstmal, ich habe das für mich auch dann, okay, ich habe auch super gerne Rohmilchkäse gegessen und den dann während der Schwangerschaft aber gemieden. Falls es für euch auch da draußen schwierig ist, tollen Käse zu finden, ich habe eine Käseempfehlung. Ich liebe Fougerou. Ist kein Rohmilchkäse, schmeckt aber Knaller. Das nur mal so nebenbei.
Es ist, also ich habe einfach... in Deutschland muss ein Rohmilchkäse, der nicht pasteurisiert ist, der muss ausgewiesen sein. Deswegen, es gibt ja pasteurisierte Rohmilchkäse und beziehungsweise Sorten und dann liest man das schon auf Nummer sicher. Also ist schwierig im Restaurant oder so. Man kann, also das ist der Vorteil in Deutschland. Im Urlaub muss man da total aufpassen, aber in Deutschland muss es draufstehen, wenn es.
Okay, also pasteurisierter Rohmilchkäse geht, nicht pasteurisierter Rohmilchkäse geht nicht.
Genau.
Und was zum Teufel machen die Franzosen?
Ich habe keine Ahnung.
Also das habe ich mich wirklich gefragt. Und ich habe auch eine Freundin aus Österreich, die meinte ich auch, sag mal, habt ihr vielleicht auch, weil sie auch gerade schwanger war, habt ihr, und so, ist nicht Rohmilchkäse, oder? Und sie so, nicht was?
Ich so, vielleicht haben die eine andere Immunität oder so.
Ich weiß nicht genau, ob das so an der Grenze von Bayern zu Österreich automatisch so machen. Aber wie ist denn das? Ich meine, kannst du mir doch nicht erzählen, dass die ganzen Franzosen keinen Käse mehr essen während ihrer Schwangerschaft?
Das ist tatsächlich spannend. Ich kenne keine schwangeren Franzosen, aber da werde ich auf jeden Fall mal nachhaken. Ich finde allerdings, wo du jetzt sagtest, Toxoplasmose, bist du positiv.
Ja.
Ich wundere mich, man nennt das Durchseuchungsrate, ist ein doofes Wort, aber angeblich ist die Durchseuchungsrate so extrem hoch. Wenn ich aber die Mutterpässe vor mir habe im Kreissaal, trage ich so oft ein, dass kein Titter ist. Das wundert mich selber total und ich habe selber, ich komme auch vom Land und habe auch selber Katzen und ich habe keinen Titter, verrückterweise. Deswegen.
Also kein Titter heißt so viel wie, du hast nicht Toxoplasmose schon gehabt und bist dementsprechend immun, so wie ich. ich habe auch viel mehr im Umfeld, die das alle.
Das wundert mich aber selber, weil ich das so gelernt habe, ne? Weil dass das eigentlich ganz viele haben und irgendwie.
Vielleicht noch mehr ländlich, vielleicht dann. Ich weiß auch nicht genau. Ist auf jeden Fall, also Tabus, wir hatten notiert Koks, Rohmilchkäse und
und dann halt auch Salami, geräuchert.
Salami ist auch Toxoplasmose, ne?
Ja, genau. Und außerdem die Dinge, die so generell, das ist halt für die das nicht essen dürfen, die Dinge, die verboten werden, die werden ja interessant.
Ja.
Und ich habe lustigerweise also schon mehr als einmal erlebt, dass in den Kreissaal direkt nach der Geburt Mettbrötchen geliefert wurden. Das war sehr schön. Und die glänzenden Augen der Frau, wenn das Mettbrötchen danach der Geburt kam. Weil das natürlich, über die Muttermilch sind natürlich einige Sachen übertragbar, aber nicht wie über den Blutweg während der Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Ne?
Okay. Bei mir gab es, mein Papa hat eine Riesenportion ganz tolles Sushi gebracht. Apropos Nahrungsmittel, gibt es denn auch so wehenfördernde Nahrungsmittel? Was sollte man denn jetzt nicht nehmen, um Frühwehen zu verhindern?
Super schwierig, weil es gibt Frauen, die neigen so ein bisschen zu Frühwehen. Mhm. Und die reagieren zum Beispiel schon auf Ingwer.
Ja.
Ingwer ist halt total gebärmutterstimulierend. Ingwer ist aber mega genial bei Schwangerschaftsübelkeit.
Ja.
Also wenn gerade so die ersten 3 Monate kann so ein leichter Ingwertee super sein. Mhm. Aber da wieder die Dosis das Gift. Du nimmst auch nicht die ganze Knolle und raspelst die für 0,2 so ein kleines Teeglas, sondern man hat wirklich vielleicht einen normalen Teebeutel oder vielleicht nur ein paar Scheibchen. Also da kommt es auf die Dosis auch an. Wenn jemand aber vorher schon mal eine Frühgeburt hatte oder sowieso schon Blutung oder so, wird man das nie machen. Also super individuell. Ein Mittel, was halt wie ihn machen kann, was wir auch am Ende, es gibt so tolle Tees und so tolle Mixturen, wo auch Ingwer drin ist zum Ende der Schwangerschaft, die echt anregend sein können, die nimmt man sogar in der Frühschwangerschaft gegen Übelkeit. Also da muss man echt die Frau nochmal angucken und wie ist deine Geschichte und wozu neigst du.
Also am besten ganz ehrlich und offen mit deiner Hebamme nochmal sprechen.
Total und immer, immer abklären. Also was super gruselig ist, sind diese Internetgeschichten. Also da habe ich wirklich schon Frauen im Krankenhaus gehabt. Irgendwann mal hatte eine ein Rezept mit Rizinus, das man muss dazu sagen, man könnte sich das theoretisch selber denken, hat sie sich aber nicht gedacht. In den meisten Rizinus-Cocktail-Rezepten, die sind Wehen an, also Rizinus kann Wehen anregen zum Ende der Geburt hin, die hat irgendwie statt 20 Milliliter 200 Milliliter. Ich hätte das sofort wieder ausgebrannt. Aber die hat so eine Dauerwehe gekriegt, so eine Dauerkontraktion und echt Probleme gehabt, eingeliefert. Wir haben dann was Wehenhemmendes gegeben, das ging dann und das Kind kam dann eine Woche später. Aber das sind so Sachen, da gruselt es uns natürlich, ne?
Ja. Also nicht dem Internet vertrauen, wo jeder schreiben kann, was er will, sondern frag nochmal deine Hebamme. Okay. Apropos Fragen. Ich habe hier short little questions für dich vorbereitet. Das bedeutet, wir haben nur 20 Sekunden Zeit und ich will versuchen, dir so viele Fragen wie möglich zu stellen in der Zeit. Bist du bereit?
Ja.
Okay, dann geht's los. Wolltest du schon immer Hebamme werden, ja oder nein?
Ja.
Was meinst du? Gibt es den perfekten Zeitpunkt für eine Schwangerschaft, ja oder nein?
Nein.
Hattest du Heißhungerattacken?
Ja.
Saure Gurken oder Schokolade?
Beides.
Morgenübelkeit, ja oder nein?
Ja.
Während der Schwangerschaft, energiegeladen oder Couchpotato?
Energiegeladen.
Hast du deinen Babybauch geliebt?
Ja.
Ja, ich auch. Ich wollte gerade sagen, ob ich das eigentlich einschränken muss. Ich meine, am Ende hatte ich so das Gefühl, ich bin eigentlich ein laufender Bauch. Aber ich fand den schon cool, ne? Mm. Ja. Was ist die Frage, die dir werdende Mamas so ganz am Anfang eigentlich am meisten stellen, Ramona? Gibt es da so eine oder so ein
paar? Das ist so unterschiedlich, finde ich. Ja, so extrem unterschiedlich. Jeder da, wo er gerade steht.
Mm. Nee. Kannst du dich noch an eine ungewöhnliche erinnern, die dich irgendwie besonders überrascht haben, wo du sagst, so, da daran denkst du als erstes?
Fällt mir jetzt auf Anhieb gar keine signifikante ein. Also ich bin eigentlich meist, also man macht sich meistens Gedanken, denkt, ach okay, du gehst das von der Sicht her an. Aber es ist einfach ja eine riesengroße Spanne. Für viele ist ein Thema, wo ich denke, das hat wirklich noch Zeit, irgendwie ist unsere Wohnung zu klein oder sowas. Mhm. Wo ich dann sage, nein, wenn ein Kind reinkommt, sagt es nicht, ich will jetzt mein Kinderzimmer. Mhm. Von solchen Dingen bis hin zu Reisen. Reisen sind oft ein Thema, die schon gebucht sind oder so. Darf ich jetzt nicht mehr in Urlaub? Natürlich auch Essen. Was darf ich essen, was nicht? Ja, aber keine. Nee.
Nicht so eine bestimmte, ne? Weil jeder auch sehr individuell lebt.
Absolut.
Und irgendwie woanders steht in seinem Leben, ne? Und andere Sachen einen beschäftigen. Ja, verstehe. Lass mal über Sport reden oder Bewegung an sich. Wie viel ist denn gut? Was soll man machen? Was, wenn ich mich mega wohl auf meinem Sofa fühle und überhaupt keinen Bock habe, jetzt Sport zu machen in der Schwangerschaft? Wie ist das?
Jetzt wäre ich wieder der Buhmann.
Sag die Wahrheit. Das ist das.
Also wenn mich eine Schwangere sowas fragt, dann gucken wir uns erstmal an, okay, wie lebst du überhaupt? Sitzt du den ganzen Tag im Büro mit dem Popo auf dem Bürostuhl? Dann, so leid es mir tut, dann müssen wir ein bisschen irgendwie was machen für deinen Rücken, weil der wird auf jeden Fall leiden. Dann gucken wir, wie ist das so gut, wie du so sitzt, oder brauchst du vielleicht eher mal einen Petsi-Ball im Büro? Dann habe ich vielleicht eine Friseurin, die steht den ganzen Tag und rennt die ganze Zeit hin und her. Die braucht ihr Sofa abends dringend und die muss, also eigentlich sollten alle auch abends die Beine mal hochlegen. Aber grundsätzlich muss auf jeden Fall ein bisschen Bewegung da sein. Man hat halt ein bisschen mehr Gelüst und man wird auch ein bisschen mehr Kalorien zu sich nehmen. Und um zu verhindern, also es ist schon so, wenn man wirklich viel zu viel Zucker zu sich nimmt in der Schwangerschaft, kann das so ein Schwangerschaftsdiabetes machen. Mhm. Und allein schon Bewegung und gut ausreichend Bewegung wirkt dem entgegen. Also dann darf man sogar noch mal ein bisschen mehr snacken. Einfach, wenn man wirklich die Sachen auch ein bisschen besser verbraucht. Und ich empfehle eigentlich, das geht auch bei der Friseurin, die den ganzen Tag gerannt ist, genauso wie bei der Frau im Büro. Ich empfehle den als Paar ganz oft, dass die abends eine Runde spazieren gehen. Ne, ob die jetzt 10 Minuten gehen oder eine halbe Stunde. Man hat halt tierisch viel so eigentlich zu besprechen. Ne? Also am Anfang ist das noch sehr abstrakt, aber die Paarzeit wird ja einfach weniger, wenn die Kinder da sind. Und dieses abends eine spazieren gehen, das kann man entweder mit Kinderwagen oder mit Tragehilfe super gut noch machen. Und Kinder sind ja abends oft super unruhig. Und meistens, wenn die Väter von der Arbeit kommen, dann sage ich immer, ihr schnallt euch in der Tragehilfe die Babys um, mhm. weil dann sind die auf jeden Fall lieb bei euch und die Papas haben eine schöne Papa-Kind-Zeit ja. und die bewegen sich alle in der ganzen Familie. Mhm. Und das kann man ja in der Schwangerschaft schon etablieren einfach. Grundsätzlich ist immer super, was für den Rücken zu machen, aber möglichst was Gelenkschonendes. Man muss sich ja vorstellen, der Körper verändert sich an allen Ecken und Enden. Da sind überall die kleinen Schräubchen, die werden alle ein bisschen anders gestellt, damit man neues Leben mit ernähren kann. Und das geht schon auf jegliche Bereiche des Körpers. Und ich finde es ganz wichtig, dass Frauen darunter nicht leiden. Also wir dürfen nicht darunter leiden, dass wir die Babys kriegen.
Ja.
Und wenn wir da achtsam mit uns sind und achtsam mit unserem Körper, dann können wir da super rauskommen aus einer Schwangerschaft. Aber man muss da das Bewusstsein für haben. Und
also auch besonders vielleicht bewusst auf sich hören auch.
Genau.
Ne, und so. Und wenn du jetzt sagst, okay, was für einen Rücken, aber nicht auf die Gelenke, sag mir mal ein bisschen praktisch, was das heißt.
Pilates, Yoga ist super.
Ja.
Dann aber halt immer Schwangerschafts- und Schwangerschaftspilates, Schwangerschafts-Yoga, ja. weil du natürlich mit dem Bauch auch bestimmte Sachen nicht mehr machen darfst.
Ja.
Aber diese Kurse sind halt super, weil die genau die Bereiche, die so wirklich Stress haben, gut fördern. Schwimmen ist super, da gibt es super Schwimmkurse. Und es gibt natürlich Frauen, die machen generell einfach viel Sport. Und die sollten den auch beibehalten, weil der Körper ist das gewohnt. Die haben auch meistens weiter Bock und die finden das total okay.
Also wenn du eh jemand bist, der Sport machst, mach den weiter, vielleicht nicht mehr so extrem und checkst vielleicht mit deinem Trainer.
An die Schwangerschaft anpassen halt. Ne?
Ja. Und aber wenn du vorher nicht so der aktive Typ warst, dann überleg dir schon, dass du genau schwangerschaftsspezifische Kurse vielleicht machst.
Ganz genau. Vor allem die Menschen, die freigestellt sind. Wenn du irgendwie ein Beschäftigungsverbot hast und von 100 auf 0 gehst, dann hast du meistens eine super Gewichtszunahme und dir fällt zu Hause auch die Decke auf den Kopf. Ne? Und wenn man da so ein paar Sachen macht, das aktiviert total und ist einfach, also ich sage den Frauen noch immer, du bereitest dich da auf einen der sportlichsten Akte deines Lebens vor.
Also ich glaube, den sportlichsten an meinem Fall auf jeden Fall.
Ja, ich habe jetzt mal einen Halbmarathon gemacht.
Aber nee, ganz ehrlich, Halbmarathon ist nichts dagegen.
Ich weiß nicht, vielleicht zu lange her. Nein, aber man bereitet sich auf einen sportlichen Akt vor und ruht aber generell in den Wochen vor der Geburt ja mehr als sonst in seinem Leben.
Ja.
Einfach schon automatisch, weil man kommt ja nun mal nicht mehr so schnell vom Sofa hoch wie sonst. Und deswegen, wie gesagt, mit Spazierengehen lassen sich eigentlich alle kriegen. Mhm. Ja, auch die Sportmuffel. Und das ist einfach nur wirklich schon mindestens da eine halbe Stunde am Tag Bewegung zu haben. Toll wäre natürlich, wenn man 2 bis 3 Mal die Woche was Intensives schafft für den Rücken. Aber die Frauen merken auch, die sagen auch selber, ich merke, wie mir das gut tut, dass ich das.
Also ich habe Schwangerschafts-Yoga tatsächlich gemacht und auch super gerne. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich es auch zu einer Priorität gemacht habe. Ich habe ja ganz lange auch schwanger noch gearbeitet und bin gereist und habe viel moderiert. Aber habe es echt einfach für mich auch ganz oben auf die Prio-Liste geschrieben, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach richtig, richtig gut. Und ich hatte auch das Gefühl, okay, da am Horizont, ja, T-minus und dann die Wochen, die noch da sind oder die Monate, da muss ich echt auch stark sein und muss Kraft haben und wollte mich vorbereiten, auch körperlich. Und man kann ja nicht alles machen, aber ich hatte das Gefühl, mit Schwangerschafts-Yoga habe ich ganz viel meine Beinkraft gestärkt und
man erhält auch eine Beweglichkeit.
Ja, ja, und das hat echt gut getan. Also das war jetzt auch nicht nur da sitzen und singen, sondern es war schon auch sau anstrengend. Und und was ich auch festgestellt habe, ich dachte, ja, mache ich jetzt einfach mal so weiter wie immer. Das ging nicht mehr. Also ich werde nie vergessen, wie ich eine Premiere, eine ganz tolle mit internationalen Stars aus Hollywood moderiert habe und ich die waren schon im Kino. Ich musste so aus dem Off kommen, bog so um die Ecke, ging zügig in die Mitte und war so. Hella! So, ach du Scheiße. Und ich habe noch nicht mal erzählt, dass ich schwanger bin. Also das war so in diesen ersten Wochen, wo das halt noch nicht offiziell war. Und ich hatte derbe Atemnot und dachte nur so, oh nein, die denken, ich was ist denn das für eine Bekloppte? Ja, also einfach weitermachen wie bisher. Geht ja auch nicht.
Das ist was, ich meine, du wirst aus dem Rad gekickt.
Ja.
Ne? Man rennt in seinem Rädchen und dann, oh Hilfe. Also das ist auch so ein bisschen, das ist eigentlich ganz, die Natur hat das ganz schön gemacht. Es ist nicht so, es klingelt jemand, das Körbchen steht vor der Tür und denkst, ich habe jetzt ein Kind, sondern das Kind macht sich Bereiche im Leben frei. Ne? Immer ein kleines bisschen mehr. Man kann sich so langsam dran gewöhnen, ich werde fremdbestimmter.
Ja.
Man ist mit Kind ja einfach total fremdbestimmt. Auf die wunderschönste Art und Weise, die es eigentlich gibt.
Naja, nicht
aber
immer.
Ich sage immer, ich mache als Hebamme Werbung für Verkehr. Also, nein, es ist, Es ist so, dass man einfach in manchen Teilbereichen einfach nicht mehr so funktioniert wie vorher. Mhm. Ich habe viel, als ich meine Kinder bekommen habe, war ich freiberuflich als Beleghebamme, ja, wo man so total schön sich 12. Woche kennenlernt und dann die ganze Schwangerschaft betreut, die Geburt macht. Mhm. Das heißt, hieß aber auch, dass ich 24 Stunden Rufbereitschaft hatte. Ja. Und ich weiß noch genau, wie ich nach meinem ersten Schwangerschaftstest die erste Geburt gemacht habe und direkt dann während der Pausen schnell nach hinten gegangen mich übergeben habe. Oh, aber total stolz, weil ich dachte, jetzt bin ich mal diejenige, hast du mal betreut. Ja. Und dann wieder reingegangen und da durfte es ja noch keiner wissen. Aber dass man halt dann Nachtarbeit auch anders ist.
Ja,
als
klar.
Nicht schwanger, ne?
Voll. Das, meine Hebamme war auch schwanger während meiner Schwangerschaft. Das war auch lustig. Ja, also habe ich auch, sie und ich haben das beide erst später erfahren. Also zu einem späteren Zeitpunkt während ihrer Schwangerschaft, ne? Ja, das ist bestimmt eine besondere Herausforderung, weil ich war auch während meiner Schwangerschaft, gerade während der ersten Wochen, so, so müde. Also während beider Schwangerschaften. Ich werde auch nie vergessen, wie ich es geschafft habe, irgendwie, als ich schwanger war mit meinem Sohn, einzuschlafen auf der Couch gegen 18 Uhr, während meine Tochter neben mir hüpfte. Das hat mich null interessiert. Ich war so ausgenockt. Ich konnte mich nicht wehren, ich bin eingeschlafen. Und das ist ja auch eine Phase, in der meist das Umfeld noch gar nicht weiß, was eigentlich los ist.
Ja.
In der man auch ja von außen noch der Erwartungshaltung gegenübertritt. So wie immer, was ist denn mit der los? Warum ist die so faul?
Ja.
Also das ist ja auch nicht so leicht, da die Brücke zu finden.
Definitiv.
Weil ich hatte auch den Anspruch an mich, ich muss ja jetzt wie normal funktionieren.
Aber das ist ja das Problem, ne? Dass man viel zu hohe Ansprüche an sich hat, dass man immer alles so rockt.
Ja. Also hört auf euch, ist das, was
ja,
du sagst?
Ja, definitiv. Und man merkt ja eigentlich schon, dass das einer von diesen Prozessen ist, der einen dazu zwingt, dass man, dass man sich ausruht.
Also dass ich hatte jetzt keine Wahl, die Augen oder zufallen. Nicht, sondern ich konnte nicht anders.
Eben, wirklich. Und das schönerweise gibt es ja so ein paar Mechanismen, die einen, die Zaunpfähle, die einem zeigen, wo es lang geht. Und dann da aber auch, und diese ganzen Ansprüche, aber das ist generell was ich zu den Mädels immer sage. Eigentlich bräuchten wir viel geschützteren Raum fürs Müttersein. Und wir müssen immer alles gleichzeitig, Beruf, die anderen Kinder, es muss immer alles gleichzeitig laufen. Und zwischendrin geht das aber nicht. Zwischendrin muss eine Auszeit sein. Egal, die Erwartung hat man ja häufig auch an sich selber vor allem. Ne?
Ja.
Einfach alles ein bisschen runterschrauben. Und ich gucke auch immer schön, dass ich die Männer im Gespräch möglichst einmal mit dabei habe.
Ja.
Die können ja manchmal gar nichts dafür, dass sie gar nicht wissen, dass,
was sie jetzt machen können, um zu helfen. Ne?
Das Bewusstsein muss ja da sein. Und woher soll denn das Bewusstsein kommen, wenn alle immer so toll angeblich funktionieren?
Das und ist ja immer auch alles auf einmal jonglieren. Ne?
Nach außen hin sieht immer alles, es ist halt so, nach außen hin sieht alles toll aus und ich gehe in die Häuser, mache die Türen dazu und denke, oh Mann, warum sagst du denn nichts?
Wie kann man denn seinen Mann auch in der Zeit der Schwangerschaft schon mit einbeziehen, dass er auch hilft?
Einfach die Transparenz nochmal zu machen, pass auf, da passiert jetzt viel.
Ja.
Es ist ja einmal so diese Sache, das gibt's ja diesen Spruch, du bist schwanger und nicht krank. Das ist ja so ein bisschen gemein, das ist ja auch nicht so. Aber was manche Dinge betrifft, braucht man ein bisschen mehr Unterstützung. Und zum Beispiel, indem halt mit einem älteren Geschwisterkind einfach so ein paar Puffer gebaut werden. Okay, der Mann macht doch mal früher frei, auch wenn eigentlich immer viel Stress da ist und holt mal das Kind ab. Oder die Großeltern werden mehr ins Boot genommen. Dass einfach ein bisschen mehr Ruheinseln zwischendrin da sind.
Mhm.
Das ist halt auch dieser Unterschied, wenn man sein erstes Kind bekommt, ist ein relativ großes Zeitfenster da. Wenn man sein zweites bekommt, ist eigentlich nie Zeit.
Ja.
Ne? Also das ist natürlich auch individuell, ob es jetzt das erste oder zweite ist. Aber grundsätzlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, bei meiner Frau verändert sich gerade ganz, ganz viel und die braucht mich.
Mhm.
Wir sind ja immer so, wir brauchen gar keinen. Also wir sind ganz stark.
Kann ja alles sein.
Aber das macht also quasi, wir müssen auch selber da, dürfen da auch mal weicher sein und Hilfe zulassen. Also die meisten, es gibt viele Männer, die wollen ihren Frauen helfen und dann sagen die Frauen, ich mach das schon alleine.
Ja, ich glaube, man darf sich eingestehen, dass einfach unheimlich viel mit dem Körper und auch mit dem Geist passiert, wenn man schwanger ist. Und klar könnte man sich alleine durchbeißen. Aber warum sollte man denn? Man hat auch das Baby zusammengebaut und man will es doch auch in den meisten Fällen zumindest zusammen großziehen.
Ja.
Und ich würde mir auch so, wenn ich jetzt nochmal so zurückflüstern könnte, würde ich mir auch sagen, so, du musst jetzt, weil dann denke ich, ja, da musst du jetzt aber mit 1000% da um die Ecke in dem Kino flitzen und so schnell sein. Und nächstes Mal würde ich sagen, schlender doch einfach, weil das Einzige, was du jetzt machen musst, ist auf dein Baby achten.
Genau.
Und es gibt jetzt gerade auch gar nichts, was so wichtig ist wie das auf der ganzen Welt. Und deswegen so, mach langsam, nimm Hilfe, sag mal nein. Oder
genau.
Sag mal,
genau.
ich brauche mal, ich brauche mal Support oder ich muss einfach jetzt schlafen.
Ja, und das fällt manchmal auch leichter, wenn man das von anderen Frauen gesagt bekommt. Ja. Und dann, ne, man, weil sonst hat man so diese Bilder, die machen das ja auch alle ja. so. Und ich will auch so stark sein. Und eigentlich denken wir da alle gleich. Aber wir sagen, da müssten wir uns auch mehr unterstützen einfach.
Genau. Deswegen sagen wir das jetzt euch, die da zuhören gerade. Mach mal langsam. Du brauchst gerade ein Baby. Ist voll anstrengend für deinen Körper. Der sprintet eigentlich die ganze Zeit. Und so, nimm dir mal eine Pause und setz dich mal hin, Füße hoch und frag mal deinen Mann, ob er dir einen Tee kochen kann. Und wenn er komisch guckt, dann sag ihm, oder du baust das Baby. Nein, aber ihr habt es euch echt verdient, so macht entspannt. Ne? Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, Körper und Geist verändern sich in diesen 40 Schwangerschaftswochen. Und ich hatte auf jeden Fall, genauso wie in der Stillzeit, so Wortfindungsschwierigkeiten. Ist jetzt als Moderatorin nicht optimal, kann ich sagen. Ist auch sonst nicht so gut. Aber als Moderatorin nicht gut, ja, wirklich nicht so gut. Die berühmte Schwangerschaftsdemenz, wie kommt die? Was ist das? Und bitte sag mir, dass ich mir das nicht nur eingebildet habe.
Nein, hast du dir definitiv nicht eingebildet. Das haben wirklich alle Schwangeren.
Ach,
und es gibt aber keine Studien dazu, leider. Also es gibt überhaupt keine Studien dazu und vermutet wird natürlich einfach der extreme Umbau. Und das sind einfach viele Baustellen.
Ja.
Du bildest 1,5 Liter mehr Blut, deine ganzen Venen werden weiter. Also da tut sich so mega viel und vor allem dein kompletter Hormonspiegel geht in ganz andere Bahnen.
Mhm.
Und dass das auch was mit dem Gehirn macht, ist irgendwie total logisch, finde ich.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du auch die Stilldemenz hattest.
Ja.
Also es gibt ja noch eine Steigerung dann.
Ja, genau. Du denkst so, oh, jetzt haben wir es geschafft
und dann kommt schlimmer.
Die Stilldemenz. Und du denkst so, wie heißt meine Mutter nochmal?
Genau, also das ist wirklich, aber wie gesagt, das Studien gibt es dazu nicht, aber das aber ist einfach haben, so, ist dass alle Frauen
so,
das haben. Ja, und es wird natürlich, was dann natürlich da später dazu kommt, ist der Schlafmangel.
Ja, der hilft auch nicht.
Nee.
Ich habe hab zwischendrin gedacht, so, super, jetzt werde ich auch noch dumm. Das ist, könnte ein Problem werden. Aber Gott sei Dank, also es hat echt gedauert, bis ich das Gefühl hatte, mein Gehirn funktioniert wieder so auf bester Kapazität, aber es kommt wieder.
Ja.
Jetzt nicht direkt nach der Geburt, wie gesagt, weil dann kommt nochmal das Highlight der Stilldemenz. aber das legt sich Gott sei Dank wieder. Ich fand das total verrückt, weil es gibt ja so Sachen, wo man so denkt, ja genau, klar. Und wo ich im Vorfeld so gedacht hätte, das ist doch irgendwie eine Erfindung. Also kann das nicht sein.
Das war ja bei vielen so. Wenn man noch keine Kinder hat.
Ja, ne? Wo man auch von außen dann sagt, das hat sich doch hier Gelüste und so, das hat sich doch irgendwer ausgedacht, der halt Waffeln verkaufen will in meinem Fall. Aber die kamen einfach. Verrückt. Eine Sache, um die ich mir Sorgen gemacht habe, allerdings tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, viel mehr bei der zweiten Schwangerschaft als bei der ersten. Weil bei der ersten habe ich da irgendwie noch gar nicht so dran gedacht und das als Gefahrenquelle erstmal nicht ausgemacht. Was ist denn so mit so Beauty-Produkten? Also Nagellack oder Haare färben, überhaupt Kosmetika, Cremes. Worauf muss ich denn da eigentlich achten?
Das ist eigentlich, das wird dank Nachhaltigkeit ein größeres Thema, weil es zum Glück mehr Naturprodukte gibt. Es gibt einfach tierisch viele Zusatzstoffe, die teilweise krebserregend sind und gerade so Nagellack zum Beispiel. Ist tatsächlich noch nicht so lange Thema, merke ich so in der Beratung. Ne? Also habe ich vor 10 Jahren mit niemandem drüber gesprochen.
Ja.
Ist einfach so. Aber jetzt so langsam nach und nach, wo die Leute auch mehr auf die Inhaltsstoffe gucken, kommen immer mehr die Fragen auf. Im Moment empfehle ich immer ganz gerne so Apps, wo du deine Produkte scannen kannst.
Die kannst du scannen und dann weißt du gleich.
Genau, dann kannst du immer genau sehen, ob da krebserregende Stoffe oder so drin sind. Es gibt wieder dieses Thema, gibt's was Schwangere und Babys betrifft.
Aber ich bin total schockiert. Also ich frage mich immer noch, wieso dürfen krebserregende Stoffe einfach so in Beauty-Produkten ohne Ausweisung drin sein?
Ja, das. Ich meine, dann kommen natürlich dazu diese Grenzwerte, ne? Aber ich sage dann auch, guckt einfach, dass ihr möglichst die Sachen nehmt, wo nichts drin ist. Das sind dann leider meist natürlich die etwas teureren Naturprodukte. Ne?
Mhm.
Aber es gibt einige, wo nichts drin ist.
Ja.
Ne? Also damit, das ist eigentlich so die einzige Landkarte, also die einzige Helfer da gerade, wo man klarkommt, weil so kann man, wenn man die Sachen liest, das sagt einem ja einfach gar nichts.
Ja.
Das sind einfach nur Fremdworte. Und so wird da immer schnell aufgelistet.
Okay, ja, das ist ein super Tipp.
Gerade, also ich benutze das oft jetzt hier so Kindersonnencreme, auch für meine Kinder. Da gucke ich auch, weil das gerade Sonnencreme ist auch so ein Ding.
Ja. Oh, das ist ein guter Tipp. Muss ich auch nochmal meine auch nochmal checken. Aber nee, ich habe auch Naturkosmetik da.
Ja, aber wie gesagt, man wundert sich. Also deswegen, da gucke ich auch. Da gibt es immer mal Unterschiede.
Ja. Gut, dass du es sagst. Überhaupt gut, dass du da bist. Wir haben nämlich auch ein paar Fragen aus der Community. Das ist was, was wir auch planen, mit euch weitermachen zu wollen. Unbedingt. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Also stellt uns unbedingt eure Fragen, die ihr wissen wollt, rund ums Thema Schwangerschaft oder auch die ersten Monate nach der Geburt. Und hier haben wir schon ein paar aus der Community. Da gucken wir mal, was wir gleich schon beantwortet haben vielleicht und was wir noch beantworten können. Eine Frage, die sich, glaube ich, jede Schwangere stellt und die hier auch aus der Community kommt, ist, wie kann ich Schwangerschaftsstreifen wirklich vorbeugen? Gibt es was ich tun kann?
Ich würde jetzt sagen, es gibt die Creme und die kaufst du dir und die kostet, dann kriegst du keine.
Und die ist zufällig von mir.
Genau. Nein, man kann auf jeden Fall das Hautbild möglich, also man kann sich so sehr pflegen mit Cremes und auch durch gesunde Ernährung und wirklich ausreichend trinken. Trinken ist bei Haut immer ein Thema. Mhm. Aber wenn man einen gewissen Hormonspiegel hat, und das ist so ein Stresshormon, wenn das etwas höher ist, und die Veranlagung dazu vom Bindegewebe, dann kann man es halt nicht verhindern, dass man Streifen kriegt. Also es ist auf jeden Fall so, desto gesünder man sich ernährt, desto mehr man trinkt, desto mehr man den Bauch wirklich durchblutet, indem man ihn eincremt und die Haut auch ein bisschen massiert dabei. Das wird auf jeden Fall besser, als wenn man nichts tun würde, definitiv.
Okay.
Aber die Streifenbildung kann man nicht komplett vermeiden, wenn man wirklich dazu neigt.
Okay, leider. Was ist mit diesem Zupfen, mit so einer Zupfmassage?
Genau, das sind halt so Durchblutungen, das fördert die Durchblutung und die Kollagenbildung und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe selber, ich muss aber auch gestehen, ich war ja zu dem Zeitpunkt selbstständig, als ich schwanger war mit meinen Kindern, habe viel Geburten gemacht. Ich habe nicht oft gecremt, aber ich weiß schon, dass es auch nicht daran liegt, dass ich Streifen bekommen habe. Also das ist einfach auch, wie gesagt, ein bisschen Veranlagung, Bindegewebe. Ja. Aber wenn man wirklich da regelmäßig pflegt, wahrscheinlich wären es, wenn ich jetzt gar nicht gecremt hätte, wären es definitiv mehr. Also und das ist ja auch wieder, wir haben ja darüber gesprochen, Zeit für sich nehmen, achtsam sein, das ist ja Zeit, die man halt mit sich auch verbringt, die man sich gibt, die man sich nimmt, eine Auszeit, in der man sich halt pflegt und liebevoll mit seinem Körper umgeht.
Ja, ich finde auch, dass das vielleicht eine schöne Möglichkeit ist, den werden Papa mit einzubauen.
Genau.
Also wir haben das so gemacht, dass bei meiner Tochter war es noch mein Verlobter, jetzt ist mein Mann, der hat immer abends den Bauch eingecremt.
Und ja, tolles Ritual.
Man hat irgendwie, also so hat er auch so ein bisschen so noch mehr Bezug, glaube ich, bekommen zu unseren Babys. Weil natürlich sind die Männer einfach viel weiter weg. Es ist nicht ihr Körper, in der das kleine Wunder wächst, sondern unsere. Und das fand ich auch immer so ganz schön, ihn einfach so ein bisschen in dieses Mitwachsen und Miterleben. Und irgendwann haben sich die Minis dann aus dem Bauch raus gemeldet und dagegen geboxt und gekämpft.
Das ist genial.
Sowieso was besonders Schönes.
Und absolut.
Wenn man dabei noch ein bisschen pflegt mit einem Lieblingsöl, was ich auch für immer, wird das assoziiert werden mit Schwangerschaft.
Dieser Duft. Wahrscheinlich auch, ja, genau.
Und ich liebe den. Also.
Und es nimmt die Männer ja mit ins Boot, weil die ja teilweise von der Arbeit kommen und denken, ach ja, wir sind ja schwanger. Ja. Das hatte ich ja den ganzen Tag vergessen, weil sie sind ja körperlich nun mal nicht schwanger.
Ja.
Ne? Und dann abends, ja, so einstimmen auf die, das ist ja schon Zeit zu dritt.
Ja. Und dann kann man das auf jeden Fall machen und versuchen, dagegen zu wirken. Und wenn man Glück hat, dann passiert es einem nicht. Und wenn man aber dazu veranlagt ist, dann sind es vielleicht ein paar Streifen weniger.
Genau.
Ne? Wie gehe ich mit Übelkeit um? Du hast es vorhin schon angesprochen. Ingwer in kleinen Dosen.
Genau, zum Beispiel.
Mir hat, ich hatte auch echt, also Übelkeit ist ja echt so ein Endgegner, ne? Weil da kannst irgendwie nichts machen, also gefühlt.
Hm.
Du darfst ja sowieso keine echten Anti-Übelkeitstabletten einwerfen.
Wenig, ja.
Bei mir hat auch wenig geholfen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss regelmäßig essen. Und das war für mich auch, also gerade morgens essen ist, ich kann morgens nicht essen. Morgens ist mir, deswegen habe ich jetzt auch hier, wir sind am frühen Nachmittag, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich habe jetzt hier mein Frühstück stehen und nasche immer so zwischendrin, wenn Ramona antwortet, mal so ein Happen. Weil jetzt langsam geht's und habe ich auch Hunger. Aber morgens kann ich eigentlich nicht. Aber ich habe immer so Nüsse und so, und was war das? Getrocknete Pfirsiche? Ich glaube schon. Aprikosen. Aprikosen.
Einfach was, das so ein bisschen den Blutzuckerspiegel aufrecht erhält, wo man nicht so tiefen und spitzen.
Das habe ich versucht. Und Zitronenwasser, kaltes. Das hat mir ein bisschen geholfen.
Ja, und das ist auch wirklich, das ist wieder so super unterschiedlich, was hilft. Ne? Da muss man wirklich ausprobieren, weil andere brechen dann wieder von Zitronenwasser. Ne?
Okay.
Also was wir viel auch anbieten bei uns in der Hebammenpraxis ist Akupunktur oder einfach nur, es gibt so Armbänder fürs Handgelenk, wo der Punkt, den ich akupunktieren würde, quasi stimuliert wird, weil das so eine ist so eine Regulationssache, ne? Dass, also wir machen viel mit Akupunktur bei Übelkeit.
Okay.
Und natürlich gibt es aber trotzdem auch die Frauen, wo es dann, also zum Glück selten, aber zum Beispiel bei Zwillingsschwangerschaften ist der Hormonspiegel ja nochmal viel höher, die dann vielleicht auch mal eine Infusion doch kriegen mit Womex oder so, ne?
Okay.
Aber grundsätzlich, und Ruhe. Ruhe ist auch echt ein Riesenthema dabei.
Ja, aber ich meine, dann liegst du da und ist dir schlecht.
Ja, ja, aber es ist wirklich so, wenn du gestresst bist und dann noch irgendwie organisieren musst, dass du irgendwie nicht in den Papiereimer da brechen musst.
Ja. Ja. Ja, okay, also, genau, hier steht noch nachgehakt, dass es gefährlich und Übelkeit und Erbrechen die ganze Schwangerschaft über anhalten.
Ja, einfach, dass man nicht in den Mangel kommt. Ja. Dass man,
also es ist nicht eigentlich, okay, du hast vorhin gesagt, sollte man sich ganz viel übergeben, dann ist auch die Gefahr einer Frühgeburt da.
Und beziehungsweise, wenn du, einfach, dass man wirklich im Nährstoffmangel gerät und dass Nährstoffmangel ungünstig ist, hatten wir ja ganz am Anfang. Also dann wird man einfach, also es ist nicht normal, wirklich komplett die ganze Schwangerschaft. Der Frauenarzt wird da alles geben, alle möglichen, auch pflanzlichen Präparate ausprobieren. Ja. Und wenn es nicht geht, wird man dann stationär aufgenommen zwischendrin. Okay.
Also da auf jeden Fall solltet ihr in dieser Situation sein, erstmal ihr habt echt unser Mitgefühl, weil das ist wirklich, mir war die ersten 4 Monate schlecht und das hat mich schon ganz schön fertig gemacht, ehrlich gesagt. Und ich weiß noch genau, wie das ist. Neulich habe ich mal was nicht so Gutes gegessen, mir war auch schlecht und ich dachte nur so, oh, scheiße, es fühlt sich an wie schwanger sein. Mhm. War am nächsten Tag weg, bin ich schwanger. Sehr froh drüber. Aber dann, Entschuldigung, wenn es euch so gehen sollte, dann auf jeden Fall natürlich in ärztlicher Betreuung und mit eurer Hebamme im guten Austausch sein und gucken und damit ihr euch und euer Baby schützt. Nächste Frage. Hat mein Essverhalten Auswirkungen auf das meines Kindes und Allergien? Fragezeichen.
Bei Allergien, also das ist das Essverhalten Auswirkungen auf Allergien hat, das hat man mal vermutet, das ist aber gar nicht bestätigt worden. Also da kann man sich relativ von frei machen, da soll man ruhig alle möglichen Produkte zu sich nehmen, außer natürlich, wenn man selber irgendeine Unverträglichkeit hat.
Ja.
Das natürlich vermeiden. So statistisch gesehen ist das tatsächlich so, dass Frauen, die zu hochkalorisch sich ernähren, auch langfristig ein Übergewicht bei den Kindern fördern.
Okay.
Aber das, ne, also das im Endeffekt geht ja alles an die Kinder komplett über den Blutstoffwechsel.
Jetzt habe ich mal eine Frage, weil liegt das dann daran, dass das wirklich halt schon im Körper über den Blutstoffwechsel ausgetauscht wird? Oder inwiefern liegt es dann einfach daran, dass jemand, der sich vielleicht in der Schwangerschaft super hochkalorisch, also einfach
dass der es danach auch fertig, noch tut.
Genau, dass der es danach auch tut.
Definitiv.
Und die Kinder das halt auch so leben einfach, ne? Und so das vorgelebt bekommen. Also wie viel ist da körperlich veranlagt und wie viel ist einfach, ja gut, also wenn es bei Mama irgendwie jeden Morgen Franzbrötchen gibt, dann bei mir doch hoffentlich auch.
Genau, also wahrscheinlich ist es ein Mischverhältnis, aber das wird sich gegenseitig bedingt. Das ist beides ein Grund.
Mhm.
Weil ne, es wird ja schon ganz früh der Stoffwechsel quasi geformt. Ne, auch schon im Mutterleib vom Kind. Deswegen ist ja auch so ein Schwangerschaftsdiabetes so ungünstig für ein Neugeborenes, weil es das den Stoffwechsel beeinflusst.
Ja.
Das ist quasi eine Grundlage und dann quasi wird darauf aufgebaut. Also die Grundlage ist irgendwie schon nicht optimal und der Aufbau darauf wäre dann auch nicht optimal, wenn dann schlechte Ernährung dann noch danach kommt. Ne?
Ja.
Deswegen, das bedingt sich beide, also beide Dinge spielen da eine Rolle.
Damit haben wir, glaube ich, auch die nächste Frage eigentlich schon mitbeantwortet. Kann man das Wachstum und die Entwicklung des Babys mit bestimmten Lebensmitteln beeinflussen oder auch fördern?
Also das wiederum ist schwierig, weil, also grundsätzlich ist eine ausgewogene Ernährung natürlich
genau.
immer absolut wichtig.
Ja.
Nur es gibt ja so diese Sache, es gibt ja mal diese Fragen, was kann ich tun, damit mein Kind ein bisschen intelligenter ist oder was auch immer. Da, was das betrifft, ist man natürlich da. Da gibt es jetzt nichts, was man speziell verändern könnte.
Ja.
Weil so das Wachstum vom Kind auch zum Beispiel davon abhängig ist, wie gut ein Mutterkuchen arbeitet. Und den kannst du halt, also wenn man kann den richtig gut beeinflussen durch Rauchen, dann arbeitet er nämlich nicht gut.
Mhm.
Aber durch Nichtrauchen optimieren, aber so Mutterkuchen an sich kann halt entweder super gut oder schlecht arbeiten und auch das Wachstum verändern, ne, von dem Kind. Aber nicht darüber, was, weiß ich nicht, ob es Ginkgo wäre und dann haben wir einen kleinen Einstein oder so. Das funktioniert nicht.
Okay. Wirkt sich Eisenmangel negativ auf mein Baby aus? Das ist die letzte Frage.
Ist auf jeden Fall so, dass es die Entwicklung beeinflusst, ein Eisenmangel beim Kind. Aber der wird super regelmäßig kontrolliert beim Frauenarzt.
Ja,
also fast fast jedes Mal oder jedes zweite Mal. Das gehört halt echt zu den Nährstoffen, die total kontrolliert werden. Mhm. Und Eisen ist mega wichtig, aber kann halt auch ohne Ende, wenn man das zusätzlich mit Bauchschmerzen macht.
Ich wollte gerade sagen, präventiv einfach nehmen ist keine gute Idee.
Nee, gar nicht.
Sondern einfach drüber sprechen mit dem Arzt. Ihr könnt auch einfach nachhaken und sagen, genau. Hey, das ist mir übrigens wichtig. Eisenmangel checken wir ja eh, ist da alles okay.
Genau.
Ich weiß, bei mir war es auch in dem Bereich, wo man es beobachtet hat.
Mhm.
Und bei meiner Sohn, glaube ich, habe ich eine Zeit lang dann auch ein Eisenmedikamentpräparat bekommen und dann aber auch wieder abgesetzt bekommen.
Genau.
Einfach nur, um da auszugleichen, wo es gut ist. Und das ist aber auch sowas, was zu viel halt nicht gut ist.
Nee, genau. Und was halt, wie gesagt, auch einfach tierisch Bauchschmerzen macht. Und gerade so zum Ende hin hat man häufig ein bisschen weniger Eisen. Und wenn dann diese Präparate kommen, die Verstopfung machen, wer hochschwanger mal Verstopfung hatte, das ist eine Katastrophe. Also da echt zurückhaltend und wie gesagt immer in Absprache mit dem Arzt, weil das macht so Bauchschmerzen, das ist echt böse.
Alleine dich anzugucken, wie du dein Gesicht so...
Weil ich habe direkt Bilder dazu im Kopf, ne? Also ich habe auch eine Patientin mal gehabt, die nach der Geburt nach einer Woche wieder ins Krankenhaus musste, weil die ihr Eisen überdosiert hat, weil die so Krämpfe hatte nachts.
Oh,
und die rief mich nachts an und hatte so Krämpfe, ist schon 10 Jahre alt, hatte so Krämpfe und ich dachte, die ist doch schon entbunden. Also man ist ja, wenn man um 2 Uhr morgens aufgeweckt wird,
und auch denkst bisschen, du so, Moment, das Kind habe ich doch schon geholt.
Ja, und die dann sagte, ja, meine Frau, die liegt jetzt so Krämpfe und die, ja, und das war wirklich eine Eisenüberdosierung. Die hatte auch ordentlich, die brauchte Eisen, aber die
auch Blutverlust gehabt vielleicht.
Genau, weil das halt, das ist aber, und dann habe ich einfach natürlich, man möchte halt nicht unbedingt harten Stuhl haben nach einer Geburt. Das ist auch so eine Sache.
Das
und das macht Eisen halt, ne?
Ja.
Und deswegen.
Ramona, ich finde es ganz schön, dass wir auch hier dran sehen, wir reden halt auch über die Sachen, die halt echt einfach sind, ne?
Mhm.
Und nicht nur die wunderschönen, weichgespülten, gut gefilterten Momente, sondern auch die, wo man sagt, okay, bitte passt auf, dass ihr Eisen nicht überdosiert. It's not fun.
Ja. Ja.
Das ist einfach so. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende unserer allerersten Folge. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen mit dir zusammen, was uns heute so besonders im Kopf geblieben ist, worüber wir gesprochen haben, was wir euch noch mal mitgeben können da zu Hause. Also ich glaube, in Sachen Ernährung gibt's einfach Sachen, die man beachten darf, wenn man schwanger ist, ja, wo man sich mal bewusst mit beschäftigt und dann auch vielleicht in manchen Fällen für sich selber entscheidet, oder wenn du Toxoplasmose positiv bist, ist es für dich entschieden und du musst dir jetzt nicht Sorgen machen, wenn du Lust auf Salami hast. Bei Rohmilchkäse sagst du ganz klar, aber verzichtet auf den, wenn er nicht pasteurisiert ist. Ansonsten habt nicht den Anspruch an euch, den ich auch hatte, weil ich so dachte, ey, ich bin einfach eine coole Frau und ich bin eine Businessfrau und ich mache das jetzt einfach so weiter und es wird total mega und es ist gar kein Problem. Und dann habe ich mich an der Wand eingelehnt und bin eingeschlafen. Also es ist einfach so, ihr dürft das auch, hört auf euren Körper. Die wichtigste Aufgabe, die ihr habt, die erfüllt ihr schon und das ist ein Baby bauen. Also versucht nicht irgendwelchen Idealen, die vielleicht zu Hause abends liegen und in ihr Kissen weinen, weil sie nicht mehr können, zu entsprechen. Also ne, gebt euch Raum. Das Wichtigste macht euer Körper und das worum es geht. Nehmt euren Mann irgendwie, euren Partner, euren Freund mit an Bord und spannt ihn ein bisschen mehr ein, weil ihr macht ja auch mehr. Bewegen dürft ihr euch gerne, vielleicht dann auch mit dem Partner abends eine Runde spazieren gehen und ein bisschen über das schöne Philosophieren, was jetzt vor euch liegt, ja, über euer Baby und all das, was ihr so vorhabt zusammen. Ist ja auch voll schön, wenn man sich dem so widmet. Und falls ihr nochmal irgendwelche genauen Tipps nachhören wollt, dann hört euch einfach die Folge nochmal an oder unsere kommenden Folgen, auf die ich mich schon sehr freue. Ramona, ich weiß, ich kann jetzt schon sagen, wir hören dich auf jeden Fall auch nochmal. Es gibt einfach super viele spannende Themen rund ums Mama werden und auf einmal Familie sein, was wir gerne noch besprechen wollen. Ich freue mich schon sehr drauf. Sage dir nochmal vielen Dank. Wenn ihr mehr Infos braucht, schaut einfach bei littlebigheart.com vorbei und ihr könnt es natürlich auch immer bei den Mom-Social-Media-Kanälen bei Insta und Facebook erreichen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf den Austausch mit euch und das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei und gönnt euch eine kleine Auszeit. Und jetzt wünschen wir euch einen ganz schönen Tag noch. Ne? Macht's euch schön, genießt es und bis ganz bald. Vielen Dank, Ramona, dass du da
Gerne.
Warst heute. Freue mich schon auf die nächste Rutsche. Mach's gut. Tschüss.